es den ganzen Tag an meinem Radio und ich höre Dude, 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 Dude. Es klingt den ganzen Tag aus meinem Radio, dieses süße Dude, 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 Dude. Es singt von Liebe und von heißen Küssen, mein lieber Schatz, hör auch ein bisschen zu. Den ganzen Tag an meinem Radio und leg ich mich abends endlich dann zur Ruhe. Freu mich von dem Dudel, 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 Dudel.
Dudel, Dudel, du. Königs Wusterhausen ist die Wiege des Rundfunks, trägt den stolzen Beinamen Rundfunkstadt, die am 22. Dezember 1920 aus dem Senderhaus 1 auf dem Funkerberg gesendete erste Radiosendung gilt als Geburtsstunde des Rundfunks in Deutschland. Vom Fall des Mittelturms und von der Rettung eines Sendemastes über den Empfängerkauf und vom Löten einer Weihnachtskerze sprechen wir jetzt im heutigen Rundfunkstadtmagazin. Bei mir im Studio zu Gast Rainer Suko vom Funktechnikmuseum Königs Wusterhausen. Hallo.
Moin, moin.
Schön, dass du da bist. Und ich fall mal gleich mit der Tür ins Haus. Thema Mittelturm des Funkerberges.
Ja.
Was ist das? Ne? Im Jahre 1925, da wurde ja der sogenannte Mittelturm auf dem Funkerberg in Königs Wusterhausen in Betrieb genommen. Und zu dem Zeitpunkt, da war er mit 243 Metern das höchste Bauwerk in Deutschland. Und im Volksmund wurde er deswegen, ja, und also wegen seiner Bauform der Dicke genannt. Was, ja, ich kenne ihn selber peinlich berührterweise gar nicht. Vom Namen her doch. Aber erzähl mal, warum wurde der überhaupt gebaut und was ist das?
Also auf dem Funkerberg in Königs Wusterhausen standen ja schon Mitte der 20er Jahre viele Antennenanlagen. Mhm. Antennen, wissen wir, werden durch Masten hochgehalten. Mhm. Und der Mittelturm war quasi das Zentrum einer sehr großen Antennenanlage. Das heißt, er stand, darum heißt er auch Mittelturm, in der Mitte von mehreren Antennenmasten. Die waren alle 210 Meter hoch, 6 Stück an der Zahl.
Okay.
Sahen aus wie der heutige Mast 17, der eigentlich oder der ja immer noch auf dem Funkerberg steht.
Ja.
Und in der Mitte stand dieser eigentlich auch ein Mast, der war aber zu schwach ausgelegt und darum hat man beschlossen, okay, wir bauen da einen richtig dicken Turm hin, also etwas sozusagen tragkräftiger.
Mhm.
Und um den Mittelturm herum hingen dann eben jede Menge Antennen, sprich Drähte zwischen diesen Masten und den Antennen, um sich das vorzustellen. Also so eine Antenne ist dann auch locker mal 400-500 Meter lang. Also das sind auch wirklich große Dimensionen, die da damals beherrscht haben.
Boah, und ja, für diejenigen, die jetzt kein richtiges Bild davon haben, so wie ich. Ja, wie sah der denn aus?
Also der Mittelturm, genau, 243 Meter hoch, das ist also etwas höher als der Mast, den wir jetzt noch haben.
Mhm.
Und der Unterschied zwischen Mast und Turm ist, dass ein Mast wird abgespannt, hat also Drähte, die ihn festhalten. Der Turm steht frei, kann man sich ganz einfach merken, der Fernsehturm hat auch keine Drähte dran.
Das stimmt.
So, und im Prinzip hat er drei Füße gehabt und die laufen so sozusagen konisch, so nennt man das, nach oben. Also ein bisschen sah er aus wie der Eiffelturm.
Okay.
Tatsächlich mit einem wesentlichen Unterschied. Aber der Eiffelturm ist ganz rund in seiner Form, wie er unten ausläuft.
Mhm.
Und der Mittelturm in Königs Wusterhausen war quasi, also hatte eine Ecke sozusagen, einen Knick drin.
Was, nur eine Ecke?
Drei natürlich, drei Ecken. So, und in der Mitte war ein Lastenaufzug und eine Wendeltreppe zum Hochlaufen.
Aha.
Genau, der Rekord bei 243 Meter Höhe liegt wohl bei knapp einer Dreiviertelstunde. Einmal von unten nach oben laufen.
Oh mein Gott.
Der Lastenaufzug war deshalb nur ein Lastenaufzug, weil während des Bauens gab es da wohl auch einen schweren Unfall. Eigentlich war der für Personenaufzug vorgesehen und darum eben halt nur ein Lastenaufzug.
Mhm.
Und eben überall Wartungsplattformen auf vielen Ebenen, etwa alle 30 Meter, damit man den überall eben pflegen kann.
Ja, und der Mittelturm, der stand ja nun oder hat seinen Dienst 47 Jahre lang auf dem Funkerberg verrichtet. Aber dann ist es ja plötzlich geendet. Warum? Was ist denn da passiert?
Ja, 13. November 72, also
November.
Heute, genau, 13. November, genau, tobte ein Orkan über das Land mit erheblichen Windstärken.
Haben wir ja diesen November auch schon wieder.
Genau, also haben wir genau diese Woche, tatsächlich war ja auch einiges an Wind vorhanden.
Ja.
Also der war so stark, dass Augenzeugen berichten, dass auch die Antennen zum Beispiel, die dran installiert waren, unglaublich stark sich hin und her bewegt haben.
Oh Gott.
Und letztendlich war die Belastung an dem Tag zu groß.
Mhm.
Und so fiel eben der Mittelturm, der Dicke, um 12, also etwa 12.45 Uhr in nordöstlicher Richtung zu Boden. Wobei er fiel nicht einfach um, sondern hat sich wohl angefangen zu neigen und dann im Fallen nochmal gedreht. Und ist dann im Prinzip zwischen die Sendehäuser 2 und 3 gefallen und genau, lag dann da.
Oh Gott. Und was war jetzt der Grund für den Fall?
Also das wurde natürlich untersucht, ist klar. Und es gab ja lange sozusagen den Verdacht, es ist eine Fehlkonstruktion wegen diesem Knick sozusagen im Fußbereich, im Gegensatz zum Eiffelturm. Aber man hatte wirklich rausgekriegt, es war eine Strebe, also dieses Flussstahl, der ist relativ biegsam, aber irgendwann war da halt spröde geworden. Und eine Strebe hat dann einfach die Belastung nicht standgehalten und ist dann gebrochen. Und dann waren die Kräfte zu groß und dann ist er halt umgefallen.
Wegen einer Strebe?
Letztendlich wegen einer Strebe, aber es ist immer so. Also bei Kräften ist es so, irgendwo, wenn an einer Stelle der Punkt, also die Kraft in einem Punkt zu groß wird, dann kannst du es nicht aufhalten.
Und was danach passiert?
Ja, also es ist wirklich ein Wunder. Es ist außer materieller Schaden natürlich, ist niemandem etwas passiert. Es sind keine Personen. Ja, wirklich. Also da kann man wirklich nur sich wundern.
Ja.
Allerdings natürlich die ganzen Antennen Anlagen, die da dran hingen, die waren natürlich alle hinüber, alle nicht mehr zu benutzen, mussten also alle neu aufgebaut werden. Was auch klar ist, also die Sendestelle KW hatte für die nächsten Jahre auf alle Fälle ihren Schrottsoll erfüllt. Also zu den DDR-Zeiten, wurde auch der Schrott geplant, wie viel Schrott zu erbringen ist, und da hat man eben die nächsten Jahre Ruhe gehabt.
Ja.
Tatsächlich, alle Sendeanlagen aus der damaligen Zeit sind ja dann sozusagen abgebaut worden. Nur Mast 17 ist noch da, also den wir heute sehen. Ja. Das ist allerdings eine ganz andere Geschichte.
Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir erstmal kurz eine musikalische Pause. Und gleich nach Enigma und Return to Innocence geht's weiter. Wir haben 16 Minuten nach 10. Schönen Freitag. Enigma, Return to Innocence. 19 Minuten nach 10 hier bei Hitradio SKW an diesem Freitagmittag. Und wir sind mitten im Rundfunk Stadtmagazin. Und eben sprachen wir ja über den Mittelturm auf dem Funkerberg. Und jetzt switchen wir mal eben nach Britz in Berlin. Am 18. Juli 2015, da endete nämlich am Sender Britz eine Ära der Rundfunkgeschichte. Ja, mit dem Fall des sogenannten Nordwestmastes ist das letzte sichtbare Zeichen des Berliner Senders aus dem Stadtbild verschwunden. Und ganz zu Ende ist aber die Geschichte des Britzer Senders noch nicht. Aber jetzt interessiert mich gerade mal der Nordwestmast Britz. Was ist das?
Ja, also grundsätzlich ist es ein sogenannter Stahlgittermast, also sprich ein Antennenträger, wie Mast 17 eigentlich.
Mhm.
160 Meter hoch, 55 Tonnen schwer, also jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches. Vom Prinzip her war auch in drei Richtungen abgespannt, wie unser Mast auch.
Ja.
Und vom Bauwerk her eigentlich ganz normal. Übrigens tatsächlich im Bau unterschiedlich. Bei uns dienten die Masten zum Hochhalten der Antenne. In Britz war der Mast die Antenne selbst. Aber im Prinzip war es eigentlich auf den ersten Blick erstmal eine ganz normale Antenne eines Rundfunksenders.
Und was ist jetzt die besondere Bedeutung an dem Sender Britz?
Genau, also vor allem die Bedeutung liegt in der Geschichte. Weil über den Sender Britz wurde 30 Jahre lang RIAS Berlin ausgestrahlt, Rundfunk im amerikanischen Sektor. Wirklich ein Symbol sozusagen für die Zeit des Kalten Krieges, auch im Rundfunk. Der hatte dort sich ja auch abgebildet. Uns wurde ja Propaganda quasi von beiden Seiten der deutschen Staaten ausgesendet. Und RIAS Berlin war da schon ja für beide Seiten sehr wichtig. Und dafür steht eigentlich der Sender Britz, weil eben von dort aus sozusagen RIAS Berlin gesendet wurde. Aber Sender Britz ist auch ein Zeichen der Wiedervereinigung, weil der Deutschlandfunk nämlich nach der Wende über den Sender Britz auch gesendet hat. Also letztendlich ist es sozusagen auf der einen Seite ein Symbol für den Kalten Krieg, aber auch der Sender Britz ein Symbol für Zeichen als Wiedervereinigung, weil der Deutschlandfunk als letztendlicher wiedervereinigter Sender, der ist ja danach erst entstanden in der Form, steht dafür.
Ja.
So, und letztendlich, Sender Britz ist auch ein Zeichen, Niedergang der Mittelwelle, keiner braucht mehr Mittelwellensender.
Und warum sollte der Mast auf dem Funkerberg?
Ja, das ist also eine große Frage. Erstmal hat er wegen seiner starken geschichtlichen Bedeutung natürlich, tatsächlich ist es wirklich ganz banal, also wir wussten ja, dass der sozusagen fallen soll, und wir haben dann Bilder in der Presse gesehen und haben gesehen, dass das unterste Stückchen Mast nach dem Fall richtig schön gerade geblieben ist. Und da kam bei uns die Idee auf im Förderverein, lass uns doch ein Stückchen von diesem Mast auf den Funkerberg holen, um die Geschichte zu bewahren. Das war eigentlich die Idee dahinter, weil wenn der Mast erstmal verschrottet ist, Dann ist auch dieses Geschichtestückchen nicht mehr anfassbar, nicht mehr greifbar.
Ja.
Und dann haben wir Kontakt zum Deutschlandfunk aufgenommen und haben uns das vor Ort angeguckt und haben gesagt, ja, hier, also das Stückchen Mast, das würden wir nehmen. Und dann haben wir eine ganze Weile eigentlich nichts gehört. Und dann Mitte Oktober kam ein Signal, so, ihr könnt den Mast abholen.
Okay.
Und dann ging es tatsächlich alles ganz schnell. Also dann haben wir am 4. November den Mast nach Königs Wusterhausen geholt.
Okay, also andere haben Gartenzwerge als Deko im Garten und ihr habt da einen Sennemast.
Ja.
Und wie transportiert man sowas? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also erstmal ganz allgemein, man lädt ihn auf, man fährt ihn und man lädt ihn ab. Aber das kann man sich natürlich vorstellen, bei so einem Riesending ist das sehr speziell. Also erstmal ist es so, es gibt dort eine Baufirma vor Ort, die das gesamte Gelände beräumt. Die haben das für uns mal getestet, ob man den so im Stück anheben kann. Und die hatten da einen Bagger, sowas habe ich noch nicht gesehen. Also das ist so eine Art Abrissbagger. Mit dem konnten die das sozusagen den Mast erstmal auf dem Gelände transportieren. Das hat alles gut geklappt. Dann haben wir einen Tieflader besorgt, also ein richtiges großes Gefährt, 16 Meter lang.
Ui.
Dann wurde der halt dort im Sender Britz aufgeladen. Dann sind wir mit dem Tieflader gefahren, über die Stadtautobahn quasi, durch die Tunnel durch, sehr beeindruckend, kann ich nur sagen. Also das war wirklich eine tolle Fahrt.
Glaube ich.
Genau, wir haben es ja begleitet. Dann haben wir den nach KW gefahren und vor Ort sozusagen wieder ausgeladen. Die Firma GAC hat uns da freundlicherweise einen großen Kran konnte die uns bereitstellen, sodass der auch an der Stelle jetzt hingelegt werden konnte, wo er jetzt liegen soll.
Toll.
Und genau. Ja.
Und was passiert jetzt mit dem Britzer Sendemast bei euch auf dem Funkerberg?
Also erstmal grundsätzlich liegt er da vorm Senderhaus 1 erstmal und ist eigentlich ein Stückchen Geschichte. Und Radio ist ja Geschichten erzählen. Und wir können eben jetzt wieder ein Stückchen Radiogeschichte erzählen. Wir haben ein Stückchen Radiogeschichte eigentlich bewahrt. Und der Mast, der da liegt, der animiert natürlich zum Fragen auch. Ja? Und wir können also auf der einen Seite erzählen über die Geschichte des Sender Britz, über seine geschichtliche Bedeutung. Und aber wir können auch erzählen über die Geschichte, guckt euch an, so liegt ein Mast. Und wie stolz können wir sein, dass unser Mast 17 auf dem Funkeberg, der älteste Sendemast Deutschland, den es gibt, dass der noch steht.
Ja.
Also diese Gesamtgeschichte ist dadurch wirklich nochmal aufgewertet worden.
Ach toll.
Ja, ist wirklich. Also ich muss auch wirklich sagen, ich finde es ganz toll, dass uns das gelungen ist und dass wir wirklich so ein einmaliges Stückchen wieder nach Königs Wusterhausen geholt haben. Weil wir sind ein großer Ort der Einmaligkeiten dort oben auf dem Funkerberg. Wir haben so viele Sachen, die einmalig sind und da ist jetzt noch eine neue Einmaligkeit hinzugekommen.
Das ist einmalig.
Genau.
Würde ich sagen, machen wir kurze Pause. Erstmal Wetter, Nachrichten und Verkehr und in gut 20 Minuten geht es dann hier weiter mit dem Rundfunk Stadtmagazin. Jetzt gibt es hier erstmal Musik von Wham und Freedom, 5 Minuten vor 11:30. Schönen Freitag. Tracy Chapman, Baby, Can I Hold You? 10 nach 11:30 hier bei Hitradio SKW an diesem Freitagmittag. Wir sind mittendrin im Rundfunk Stadtmagazin. An meiner Seite immer noch Rainer Sugo vom Funktechnikmuseum. Hallo.
Moin, moin.
Und ich habe ja eben schon angekündigt, Thema Weihnachten. Ja, das steht ja vor der Tür und wahrscheinlich wird ein Rundfunkempfänger ja nicht auf der Wunschliste stehen. Falls aber doch jemand ein neues Radio kaufen will, dann hast du doch ein paar Tipps, oder? Weil wie fange ich denn so einen Radiokauf an?
Also wie bei allen Einkäufen eigentlich ist es wichtig, erstmal rauszukriegen, was will ich eigentlich tun damit. Also es gibt ja für Radios unendlich viele Einsatzmöglichkeiten. Nur mal 10 Minuten kurz im Keller oder unter der Dusche oder soll es den ganzen Tag sozusagen meine Arbeit begleiten? Habe ich es im gepflegten Wohnzimmer stehen oder soll es sozusagen draußen bei Wind und Wetter spielen? Das muss man einfach vorher überlegen, weil es gibt tatsächlich heutzutage logischerweise für alle Einsatzmöglichkeiten auch geeignete Radioempfänger. Meine Oma hat schon gesagt, wer billig kauft, kauft doppelt. Auch das sollte bei der Gelegenheit, gerade im Elektronikbereich oder überhaupt im Hausgerätebereich, überall sollte man das wenigstens ein bisschen beachten. Das ganz Billige ist oftmals nicht wirklich wertig. Und die Empfehlung immer, achtet auf den guten Klang. Wenigstens vorher einmal anhören, weil guter Klang ist eigentlich durch nichts zu ersetzen.
Und was sollte so ein Empfänger können?
Also wir haben heutzutage eigentlich drei sogenannte Ausspielwege, also drei Arten, wie ich Radio empfangen kann. Das ist einmal UKW, der Klassiker, wie vermutlich auch jetzt die meisten Hörer Hitradio SKW hören. Dann gibt es DAB+, also das digitale Übertragungsverfahren im Rundfunk und halt das Internet, meistens über WLAN genutzt. Mhm. Aber die drei Geschichten gilt dabei zu beachten, was ich brauche. UKW wird die nächsten Jahre der Hauptempfangsart sein, da sollte dabei sein. Mhm. DRB muss man gucken, ob man es braucht, ob man eine Anwendung dafür hat. Und vor allem, wenn es im Preis abbildbar ist und wenn man eine Möglichkeit hat, also WLAN ist wirklich eine, oder Internetradio ist wirklich eine Empfehlung, weil man wirklich Sachen entdecken kann im Radio, die es sonst nicht gibt. Und sei es nur, wenn man das Rundfunk-Stadtmagazin nochmal nachhören will.
Und was ist allgemein noch so wichtig?
Also ganz grundlegend kann man sagen, Stationstasten zum Speichern des Senders, weil wenn ich jedes Mal nach dem Anschalten des Radios meinen Lieblingssender wieder neu suchen muss, das ist einfach anstrengend.
Ich habe so eins zum Drehen. Und irgendwie ist trotz Drehen und Speichern immer der Sender weg.
Genau, also dafür sind Stationstasten tatsächlich das Allerwichtigste. Das Zweite ist tatsächlich, also Antenne. Mhm. Wir empfangen ja sozusagen terrestrisch, also über Funkwellen. Mhm. Und eine orange Antenne, das ist schon viel wert. Wie gesagt, da kommt es auch ein bisschen auf die Länge an. Es gibt viele Empfänger, die eigentlich ganz ordentlich sind, aber die haben dann so 15 cm kleines Stückchen Stab dran. Das hilft einfach nicht. Also wirklich 40 cm Antenne sind so eigentlich die Regel. Mhm. Ab 70 wird es richtig gut, das ist aber meistens bei den Profis, aber 40, 45, 50 cm, so, das ist schon, sind schon die guten Empfänger. Und dann ist wirklich wichtig, die Bedienung mal auszuprobieren, weil viele Empfänger können zwar heutzutage ganz viel, sind aber so fürchterlich menügesteuert, ja, wo ich dann durch irgendwelche Listen mich durchwühlen muss, um irgendwas einzustellen. Also wirklich mal ausprobieren, auch im Laden hinstellen, einfach mal testen, das ist wirklich allgemein erstmal die Empfehlung.
Und wenn ich jetzt so einen mobilen Empfänger habe, so ein kleines Radio für unterwegs, gibt es da irgendwelche Tipps, was man da irgendwie macht?
Genau, also genau, mobiler Empfänger heißt ja erstmal, ich stelle ihn nicht hin und der bleibt in einem noch stehen, sondern ich überlege auch zumindest, ihn mal wegzunehmen. Mhm. Das sind die mobilen Empfänger. Da gibt es ja drei Möglichkeiten, die mit Energie zu versorgen, also über Batterien, über Akkus oder über Netzteil. Mhm. Wichtig ist in dem Fall immer, wenn ein, also ich empfehle eigentlich keine fest verbauten Akkus, sondern möglichst eine wechselbare Batterie, weil Akkus irgendwann mal das Zeitliche segnen. Mhm. Und idealerweise eben ein Mix. Also Batterien und Netzteil sollte beides möglich sein. Bei Netzteil ein bisschen darauf achten, dass es auch ein ordentliches Netzteil ist. Und dann nicht zu klein, also die ganz kleinen Quäken, die können nicht gut klingen. Ja, also ruhig eine kleine Nummer größer nehmen, das ist immer ein Tipp. Und ein bisschen drauf achten, stabile Verarbeitung. Ganz oft zum Beispiel sind so Klappen für die Batterie oder irgendwas sind so mit so kleinen Nippelchen. Hm. Wenn die abbrechen, dann geht die Klappe nicht mehr zu. Genau, dann kommt der Klassiker, dann kommt Klebeband drüber und das hält dann nicht. Und irgendwann ärgere ich mich. Das ist leider bei ganz, ganz vielen Geräten heutzutage so. Ja. Also da einfach darauf achten, dass es ein bisschen stabil verbaut ist.
Hm. Und wenn ich jetzt so einen großen, also eine große Anlage für zu Hause habe?
Das sind dann eigentlich, also erstmal gilt grundsätzlich alles das, was bei denen auch gilt, Stationstasten, Orange, Antenne und so weiter und so fort. Es gibt letztendlich, also das, da gibt es auch eine Grenze, ne? Zwischen ich stelle das Radio hin oder ich betreibe eine Audioanlage, weil da gibt es noch ganz viele andere Sachen zu beachten, aber auch da gilt eben, dass erstmal grundsätzlich auf den guten Klang achten. Wenn ich aber auf eine Audioanlage abziele, dann sollte man gucken, ob die vielleicht auch zum Beispiel Bluetooth kann, sodass ich mein Programm in das Nachbarzimmer übertragen kann und an beiden Orten gleichzeitig dasselbe Programm hören kann. Im Hausempfänger immer zu empfehlen, unbedingt WLAN, weil WLAN bedeutet eben, ich kann zum Beispiel Podcasts mir nachhören, ich kann eben im Zweifel auch mal Sender hören, wenn ich gerade lustig bin, die ich mir im Internet raussuche, wenn ich gerade eine Jazzstunde habe, dann höre ich eben Jazz und wenn ich eine Heddle-Stunde habe, dann, ja, oder ich höre halt einfach irgendwo Hitradio SKW, wo ich keinen UKW-Empfang habe.
Oh, ich glaube, ich bin da infomäßig voll raus, mein Radio ist 10 Jahre alt und, also Radio geht noch, CD geht nicht mehr, aber WLAN, Bluetooth ist so, nö.
Ja, also da empfehle ich mal einen neuen. Tatsächlich, ich glaube, es gibt 100 Millionen Empfänger in Deutschland, UKW-Empfänger. Also es ist eine wahnsinnige Zahl. So, und auch die Verkäufe sind relativ stabil, weil eben Empfänger gehen auch mal kaputt. Mhm. Und von der Warte her ist das alles ein Tipp wert.
Und im Autoradio, wie ist es da? Gibt es da jetzt Unterschiede oder...
Autoradio ist eine ganz eigene Welt.
Ach so.
Wobei tatsächlich ganz oft Radio im Auto gehört wird. Mhm. Aber ganz viele Autoradios sind ja heutzutage vom Hersteller vorgegeben. Die sind fest eingebaut. Da kann ich eigentlich relativ selten irgendwas beeinflussen. Mhm. Die Empfehlung ist aber zu gucken, DAB Plus im Auto ist klar eine Empfehlung, weil insbesondere was Autobahnen angeht und so, die sind sehr gut versorgt. Mhm. Und da ist DAB, also das digitale Übertragungsverfahren, ist wirklich echt eine Empfehlung im Autoradio.
Mhm. Da habe ich noch eine Frage jetzt. Nicht zum Radio, also nicht zum Autoradio, sondern zum zum Thema Radiokauf. Ich habe mir letztes Jahr eins im Internet gekauft. Das war sehr günstig, aber es ist, wie du vorhin schon sagtest, wer billig kauft, kauft doppelt. Es ist totaler Mist. Ich habe es 4-mal benutzt und dann ging es nicht mehr. Hast du irgendeinen Tipp, wenn ich jetzt ein Radio im Internet kaufe? Weil ich kann ja da nicht testen oder so. Ja.
Also Radio im Internet kaufen ist wie alles andere im Internet kaufen auch. Mhm. In meinen Augen hat es den Vorteil, dass ich es eben sicher zurückschicken kann. Darum ist also da die Empfehlung, darauf zu achten, dass ich eben wirklich es kostenfrei zurückschicken kann.
Ja.
Das bei vielen, genau, und da muss man eben auch auf den Händler drauf achten. Also ganz viele Händler, ohne jetzt hier für irgendjemanden Werbung machen zu wollen, aber es gibt Händler, die bieten tatsächlich über die vollen 2 Jahre quasi eine Garantie an, da kann ich es innerhalb der 2 Jahre zurückschicken.
Okay.
Also von der Warte, guck einfach mal, wann du es gekauft hast genau, vielleicht kannst du es tatsächlich das wenigsten zurückschicken, weil insbesondere bei diesen Billigsachen, das ist einfach wirklich ärgerlich.
Ja.
Das ist ja letztendlich Ressourcenverschwendung.
Ja. Alles klar.
Ja, so, also achtet und nicht vergessen, achtet auf den guten Klang.
Ja, das klang schon ein bisschen blechern, muss ich sagen.
Ach so.
Aber ja. Beim nächsten Mal weiß ich Bescheid.
Weihnachten steht vor der Tür, vielleicht geht es ja über die Wunschliste.
Genau. Würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal ein bisschen Musik. Hören wir jetzt Tears for Fears und Mad World. Wir haben es jetzt 13 Minuten vor 11. Ja, schönen Freitag. Cheers for Fears und Mad World. Genau 10 Minuten vor 11 an diesem Freitagmittag hier bei Hitradio SKW. Und wir sind immer noch mitten im Rundfunkstadtmagazin. Rainer Suko noch an meiner Seite. Hallo.
Moin, moin.
So, eben hatten wir ja Thema Empfängerkauf zu Weihnachten vielleicht als Idee. Aber es ist ja nicht nur Weihnachten in Richtung Ende des Jahres, sondern auf dem Funkerberg finden ja auch seit einigen Jahren so 2 Veranstaltungen statt. Und die sind ja im Laufe der Zeit zu echten Klassikern geworden. Und die erste ist ja jetzt schon Ende November, das weihnachtliche Löten. Aber was kann ich mir darunter vorstellen?
Genau, weihnachtliches Löten ist eine Veranstaltung, die findet in unserer Jugendwerkstatt statt. Das ist der Höhepunkt quasi der Veranstaltung für Jürgen Förster und seine Truppe dort. Das ist eigentlich das ganze Jahr Vorbereitung, läuft auf diesen Höhepunkt hinaus. Im Prinzip finden sich an diesem Tag ganz, ganz viele Leute zusammen. Und es geht darum, Kindern und Jugendlichen und auch Älteren, wenn sie wollen, die Möglichkeit zu geben, etwas zu löten. Also eine Tätigkeit, die heutzutage jetzt nicht mehr so sehr verbreitet ist.
Ja.
Aber wir geben Menschen, Kindern, Jugendlichen die Möglichkeit, das erste Mal einen Lötkolben anzufassen und zu löten.
Ich dachte jetzt zusammen einen löten, dass man...
Ach so, nee. Hat damit nichts zu tun.
So abends in gemütlicher Runde.
Nee.
Aber wie lernt man denn in kurzer Zeit löten, wenn man das noch nie gemacht hat?
Das ist unsere Spezialität. Also ich bin da auch immer wieder fasziniert, wie gut es funktioniert. Also grundsätzlich löten ist, ich habe ein Gerät, den Lötkolben. Damit erhitze ich sozusagen Material, Zinn und den Draht zum Beispiel, den ich verlöten will.
Mhm.
Dann kühlt es ab und dann ist es verbunden. Das ist grundsätzlich Löten.
Mhm.
Wir haben eine ganz spezielle Technologie. Das ist sogar das sogenannte Reißnagellöten. Also wir nehmen sozusagen eine Reißzwecke.
Okay.
Die wird in Holz eingeschlagen. Das ist diese lange Vorbereitungszeit. Das muss ja alles vorbereitet werden. Die wird also in Holz eingeschlagen.
Mhm.
Und dann habe ich einen großen Punkt, auf dem ich löten kann. Das heißt also, das ist also mechanisch erstmal ganz einfach sozusagen zu machen. Damit haben wir ganz tolle Erfahrungen gemacht, weil viele motorische Fähigkeiten heute bei den gerade Kindern gar nicht mehr so vorhanden sind. Zum Beispiel, und da kann man sehr gutes üben. Das heißt, da haben die einen großen Lötpunkt, da werden dann die einfachen Bauelemente raufgelötet und dann kann man innerhalb von 45 Minuten danach kann man sagen, ja, ich habe in meinem Leben mal gelötet.
Toll. Und was ist dann das Ergebnis der ganzen Löterei?
In diesem Jahr ist es die blinkenden Weihnachtskerzen. Also bei uns blinkt immer irgendwas.
Ah, ja.
In diesem Jahr sind es Weihnachtskerzen. Die sind auch entsprechend als Weihnachtskerzen angemalt. Obendrauf ist eine LED. Oh, und die blinkt dann einfach mit einer Stromversorgung als Batterie. Die kann man, also das sind so 2 Kontakte, die auf Berührung, wenn man die berührt mit der Hand, dann fängt es an zu blinken.
Mhm.
Das ist aber kein mechanischer Schalter, sondern das ist sozusagen elektrostatisch. Kann man auch zum Beispiel auf Metall stellen. Oder aber ganz einfach, wieder Physik. Ja? Also man nimmt ein Blatt Papier, macht mit einem echten Bleistift eine dicke Linie drauf und stellt diese blinkende Kerze drauf.
Okay.
Schon habe ich eine leitende Verbindung, weil Bleistift leitet halt.
Ja, und wer kann da mitmachen?
Bei unserem Löten können mitmachen Kinder und Jugendliche, aber nach Anmeldung. Und zwar ausschließlich nach Anmeldung, weil wir sind so überlaufen an dem Tag, da ist richtig voll. Anmelden am allerbesten an verein@funkerberg.de. funkerberg.de oder telefonisch über unsere Kontaktadressen auf dem Funkerberg, wer da sich telefonisch anmelden will. Ich habe leider die Nummer jetzt hier nicht mit von Jürgen Förster, aber einfach funkerberg.de, die Webseite aufrufen oder im Zweifel einfach hier im Sender anrufen. Wir leiten das alles weiter.
Ich sehe gerade, uns läuft die Zeit davon. Es gibt noch eine zweite Veranstaltung im Dezember. November?
Genau. Unser großer Abschluss ist das Weihnachtskonzert. Das Weihnachtskonzert ist eigentlich unsere Erinnerung an den 22. Dezember 1920, als wir das erste Weihnachtskonzert in Döschel hatten. Seit dem Jahr 2000 machen wir das. Und das ist eine ganz schöne Veranstaltung mit verschiedenen Inhalten. Wir machen mal Musik, mal Geschichten, mal immer was mit Rundfunk zu tun. In diesem Jahr machen wir einen unterhaltsamen Nachmittag mit Kinder- und Jugendchor Eichwalde. Die singen also schöne Lieder. Unterstützt von Julia Axen, Rainer Luhn. Bestimmt bekannt auch aus DDR-Zeiten, Fernsehzeiten noch. Begleitet von Klaus Segel am Klavier. Und weihnachtliche Stimmung, Stollen, Glühwein, alles dabei. 19. Dezember 2015, ab 15 Uhr geht's los. 14:30 ist Einlass und Karten im Vorverkauf. Bei uns an der Museumskasse oder ab 1. Dezember beim Musikladen Boris Gartes.
Alles klar.
So. Ganz schnell alles gemacht, genau. Unsere beiden großen Veranstaltungen. Die Infos, wie immer, wie gesagt, auf funkerberg.de kann man alles nachlesen.
Gut, alles klar. Dann sage ich schon mal danke, dass du heute da warst.
Ja, bitte.
Und hoffe, wir sehen uns bald mal wieder.
Ich denke, vielleicht sehen wir uns im Dezember noch. Wir werden gleich mal über einen Termin reden.
Machen wir.